Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
In welcher Verfassung ist die von Transformation betroffene Gesellschaft? Wie gehen verschiedene Gruppen der Bevölkerung mit dem Wandel um? Das habe ich den deutschen Soziologen Professor Dr. Thomas Druyen gefragt, der an der Sigmund-Freud-Universität in Wien lehrt und sich unter anderem mit Fragen der Zukunftspsychologie und des Zukunftsmanagements beschäftigt. Druyen weist auf verschiedene wirtschaftliche und gesellschaftliche Paradoxien hin, deren Bewältigung für alle Beteiligten mit hohen Transaktionskosten verbunden sei. Dieser Aufwand im Ringen um Resilienz wird zudem getrieben durch einen in der Vergangenheit undenkbaren Informationsbeschuss.
Wir sind im Informationszeitalter, wo uns jede Sekunde, also mehr Bilder in der Sekunde heimsuchen, als wir erstmal neuronal verarbeiten können. Und zweitens, wir alle Krisen auf einmal serviert bekommen. Alleine das ist für unser Gehirn, ich rede nur vom Gehirn, völlig untragbar. Ja, da muss, deshalb reden wir auch immer von Medienkompetenz oder von, ja, da muss man einfach aufpassen. Wir können auch nicht 7 Liter Wasser trinken, auch wenn 3 Liter gesund wären. Ja, die müssen wir uns auch aufteilen. Das ist eigentlich natürlich. Aber hier haben wir einen Selbstbeschuss und einen Fremdbeschuss. Und den müssen wir, glaube ich, mal näher analysieren, weil hier kommen ja ganz andere Interessen zusammen. Die wichtigsten Unternehmen der Welt, die größten und mächtigsten, die teilweise ja Umsätze über 1 Billion machen, das gab es ja nie in der Menschheitsgeschichte, die haben nur ein Interesse, uns mit Informationen zu beschießen, ja, um uns als Kunden zu binden, ja, und unsere Daten zu sammeln.
Ja, lieber Herr Druyen, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Und für das Gelingen von Transformation ist ja die Disposition der sie treibenden, der davon betroffenen Menschen sehr bedeutsam. Sie haben sich intensiv mit Fragen der Zukunftspsychologie und Veränderungsbereitschaft beschäftigt. Und deswegen möchte ich mit Ihnen heute Morgen ganz gerne ein, sagen wir mal, Bild der deutschen Gesellschaft einfangen, was für mich total verwirrend ist im Moment. Denn einerseits sehen wir in Befragungen, auch gerade bei jüngeren Leuten, eine hohe persönliche Lebenszufriedenheit, viel Optimismus. Auf der anderen Seite beklagen aber viele Menschen hierzulande die Fülle der aktuellen Krisen, erschlagen zu sein, überfordert zu sein, Angst zu haben. Herr Druyen, was trifft denn nun zu?
Ja, lieber Paul, da sind wir ja mittendrin, auch durchaus in der eigenen Befindlichkeit. Und das, was Sie gerade gesagt haben, wenn ich das zusammenfasse, fällt natürlich ein Wort wie Schuppen von den Augen, nämlich das Wort Paradoxie oder Widersprüchlichkeit. Eine persönliche Zufriedenheit und eine grassierende Angst auf der anderen Seite. Wie kann das überhaupt sein? Was ist das für ein Organ, das uns leitet, das Gehirn, das diese Dinge uns so präsentiert? Wir sehen aus der Perspektive der Zukunftspsychologie, wir reden ja ständig mit den unterschiedlichsten, in Anführungszeichen, Milieus, heißt Personengruppen. Also von Milliardären auf der einen Seite bis zu schwer Erkrankten oder auch sozial Benachteiligten und alles, was dazwischen ist, auch gerade im Bereich der Gesundheitsfachberufe. Also Rettungsdienste, Krankenschwestern, Pflegepersonal, Palliativstationen. Also ich glaube, dass wir den Puls der Zeit, ja, Sie messen ja auch, dass wir den einigermaßen gut erfassen können. Eine andere Perspektive kommt noch. Die Sigmund Freud Privatuniversität hat in Wien mit die größte Ambulanz, psychische, so dass wir seit Jahren, also ich jetzt seit fast 20 Jahren auch mitbekomme, wie ticken die Leute denn gerade? Und da bin ich auch schon bei einem ersten Teil der Antwort. Die Emotionalität in Bezug auf das Gefühl von Bedrängnis und Orientierungslosigkeit und damit verbunden auch mit Ängsten steigt unentwegt, kontinuierlich mit Ausschlägen, wenn eine neue Hiobsbotschaft kommt. Ja. Ich glaube, einer der größten war sicherlich der Krieg in der Ukraine oder der Beginn. Jetzt ist es auch Gaza immer mehr, ja, weil da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Also, aber warum ist das so? Weil es gab ja immer Krisen und überall. Natürlich ist da die Begründung, es gibt viele, aber die klarste und zentralste ist eben, wir sind im Informationszeitalter, wo uns jede Sekunde, also mehr Bilder in der Sekunde heimsuchen, als wir erstmal neuronal verarbeiten können. Und zweitens, wir alle Krisen auf einmal serviert bekommen. Alleine das ist für unser Gehirn, ich rede nur vom Gehirn, völlig untragbar. Ja, da muss, deshalb reden wir auch immer von Medienkompetenz oder von, ja, da muss man einfach aufpassen. Wir können auch nicht 7 Liter Wasser trinken, auch wenn 3 Liter gesund wären. Ja, die müssen wir uns auch aufteilen. Das ist eigentlich natürlich. Aber hier haben wir einen Selbstbeschuss und einen Fremdbeschuss. Und den müssen wir, glaube ich, mal näher analysieren, weil hier kommen ja ganz andere Interessen zusammen. Die wichtigsten Unternehmen der Welt, die größten und mächtigsten, die teilweise ja Umsätze über 1 Billion machen, das gab es ja nie in der Menschheitsgeschichte, die haben nur ein Interesse, uns mit Informationen zu beschießen, ja, um uns als Kunden zu binden, ja, und unsere Daten zu sammeln. Weil die, eben, so wissen wir. Also das ist ein völlig anderes Interesse als wir, aber wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir sind im Prinzip ja faul, auch wenn wir fleißig arbeiten, und haben es gern, wenn Amazon uns die Pakete bringt. Und haben es gern, wenn Google uns früher geholfen hat, heute ChatGPT sogar noch die Beerdigungsrede beschreibt. Und so weiter und so fort. Und da sind wir schon wieder bei der Paradoxie, nur von einer anderen Seite. Ja. Mhm. Wir haben eine Technologie, die immer fantastischer wird für den Nutzer, aber gleichzeitig gibt er damit auch sozusagen seine Eigenständigkeit ab. Er macht sich absolut abhängig. Das heißt, wir nutzen etwas, was uns eigentlich im neuronalen Sinne krank macht. Mhm. Und dass eine solche Situation für alle Generationen als bedrohlich empfunden wird, ist vollkommen klar. Mhm. Und in dieser Situation befinden wir uns gerade, und jetzt könnte man das natürlich betrachten aus der Perspektive der verschiedenen Generationen, weil die Angst wirkt auf eine 20-Jährige anders als auf eine 80-Jährige, die wirkt anders auf eine Bankerin oder einen Banker als auf eine Lehrerin oder einen Lehrer. Und im Grunde haben wir jetzt so ein kleines Koordinatensystem, an dem man die Paradoxie ein bisschen überprüfen könnte.
Bevor wir das sozusagen abschichten, wollte ich noch einmal etwas pauschaler fragen. Im Deutsch, im Ausland belächelt man ja manchmal so ein bisschen die in Anführungszeichen German Angst. Ist das wirklich ein typisch deutsches Phänomen oder gibt es auch in anderen Ländern Europas, das, was Sie gerade mit der Paradoxie beschrieben haben?
Alle Länder dieser Welt kommen in diese infrastrukturelle Widersprüchlichkeit, weil die kommt aufgrund des technischen Beschusses und der Informationsüberladung und der neuen Geräte und der Exponentialität. Das ist völlig mentalitätsfrei. Ja, das ist weltweit. Es wird nur sehr unterschiedlich genutzt. Mhm. Das hat natürlich auch damit zu tun, wenn ich in Afrika bin und wenig Chancen vom Leben bekomme, spielt für mich trotz allem das Handy eine ganz andere Rolle, weil es mein Tor zur Welt ist, mhm, ja, und mir auch Perspektiven bieten kann, als bei uns, wo es eher einfach doch nur noch ein Gebrauchsgegenstand ist, der natürlich völlig unverzichtbar ist. Ja,
ja,
also
ja,
weil klar, mit dem Mobiltelefon können hier einige unter uns, also ich würde mal sagen 40% der Bevölkerung, könnten ihren Job machen damit. Ja, weil auch aus dem Ausland arbeiten, das ist schon enorm. Also diese Das ist ein weltweites Phänomen. Die Widersprüchlichkeit durch eine Technologie, die immer schneller, immer unverzichtbarer wird, uns immer abhängiger macht und insofern auch sich auf unser Leben auswirkt. Zu beantworten, die Angst, das war ja Ihre Kernfrage, die ist in einer besonderen Weise in der deutschen Kultur, ich würde sogar sagen in der deutschsprachigen Kultur, ausgebildet, im weiteren Sinne aber auch westlich. Und zwar diese Angst hat unserer Ansicht nach und nach tausenden von Interviews damit zu tun, das ist in erster Linie die Angst vor dem Verlust. Weil wir haben ja Jahrzehnte wirklich paradiesische Zustände gehabt. Ja, und der Dank ist ja etwas, was die meisten Menschen am schnellsten vergessen. Und das mutiert dann direkt wieder in neue Forderungen. Und da sind wir gerade. Also der Grad der Angst und der Unzufriedenheit sind eine unheilige Allianz eingegangen, so dass unsere Stimmung paradoxerweise ganz anders ist als immer noch unser tatsächlicher Zustand.
Ja.
Deutschland ist ganz weit vorne, ganz weit oben, trotz sicherlich unfassbar vieler Fehler, die auf allen Ebenen gemacht werden. Ja. Also können wir uns sogar leisten, teilweise diese Inkompetenz. Irgendwann wird sich das ändern. Also insofern ist die German Angst bei uns aber in besonderer Weise auch zu einem kleinen Mythos geworden, der ja im Ausland identifiziert wurde, weil wir besonders aus einer Zeit kommen nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wir höchsten Wert auf Planung, Sicherheit, Verlässlichkeit, preußische Tugenden gelegt. Und diese Tugenden, die uns auch so groß gemacht haben und uns dabei geholfen haben, diese Schuld abzuarbeiten, die sind aber jetzt Voraussetzungen für eine Zeit, in der die nicht mehr umsetzbar sind. Ich kann im Zeitalter der Exponentialität, wo sich Dinge täglich, während unseres Gespräches kann jetzt so viel passieren, also die Welt kann sich verändert haben, wäre ja früher undenkbar gewesen. Ja. Und das macht auch was mit unserem Gehirn und das erzeugt Angst. Und bei uns in besonderer Weise. Diese Änderungsgeschwindigkeit, diese Transformationsgeschwindigkeit, diese Idee der Disruption, ja, dass man was kaputt machen muss, damit was neu wird, ist uns gar nicht geheuer. Ja, obwohl Schumpeter ja auch aus unseren Reihen kam.
Ja, aber das bezog sich ja häufig dann tatsächlich auf unternehmerische Disruption. Und ich glaube, was wir erleben, ist Disruption an allen möglichen Stellen. Und dann noch gleichzeitig, so wie Sie gerade sagten. Und das verunsichert dann ja auch viele Menschen. Und vielleicht bleiben wir genau bei diesen Paradoxien oder Widersprüchen. Auf Basis Ihrer Studien sagen Sie einerseits, die Deutschen hätten eine herausragende Beharrungsstärke, also seien extrem belastbar, hätten viel Stehvermögen, sagt man ja auch so im Sport, zugleich aber auch Anpassungsweltmeister. Wie passt denn das zusammen?
Mit Aufwand. Resilienz ist ja in den letzten 20 Jahren zu einem absoluten Modewort geworden. Resilienz ist ja die Fähigkeit, sich mit etwas Eingetretenem zu arrangieren. Ja, manchmal wäre es besser, das Eingetretene zurückzuweisen, nicht anzunehmen oder versuchen, das präventiv zu verhindern in Zukunft. So. Also die Resilienz ist eine konservative Haltung, die immer wieder versucht, den Status quo herzustellen. Also die damit die Normalität der Vergangenheit als etwas absolut Konstantes und für das Lebensdesign Wichtiges erachtet. So sind wir. Und wir sind das zu Recht, weil wir jetzt 30, 40, 50 Jahre, je nachdem wie alt man ist, miterlebt hat. Ja, schon was Wunderhaftes, ja. Also Wirtschaftswunder ist ein Begriff, der zwar immer umstrittener wurde, aber der es für mich genau trifft. Ja. Es war ein Wunder, so tief moralisch zu sein und dann so wie Phönix aus der Asche. Und das Große am Wunder ist, dass eben 70-80% der Bevölkerung daran partizipiert hat. Und dann gibt es auch politische Stabilität. Ja. Wenn alle mitverdienen, ja, dann sag ich nicht links oder rechts, ideologisch ab, weil ich einfach überhaupt keine Zukunft mehr empfinde, ja, oder total frustriert bin. Und insofern haben wir in der Vergangenheit tatsächlich weiß ich nicht, so etwas wie einen vergangenen Jungbrunnen, ja, der uns, und jetzt feiern wir seit Jahrzehnten Abschied. Ölkrise, Finanzkrise. Wir haben den Eindruck, es wird immer schlimmer, ja. Und dann gibt's noch diesen Generationenwandel, ja, den wir zum Beispiel seit 70 Jahren kennen, der aber immer noch Aktualität hat. Das kann man leider nur als politisches Versagen bezeichnen, weil wir es wussten und es immer noch nicht gelöst haben.
Ja.
Also wenn man 70 Jahre lang die Zukunft kennt und keine Lösungen findet, da kann sich keiner mehr rausreden. Ja.
Oder nicht den Mut hat, die Lösung umzusetzen, die ja eigentlich auf dem Tisch liegen. Die Optionen sind ja schon lange klar.
Das ist präziser und das stimmt, ganz genau. Also das ist das Zentralversagen. Ich habe die Lösung und setze sie nicht um, wie Sie sagen. Und davon sind wir hier umzingelt. Wir sehen in vielen Bereichen Lösungen für Ökologie, für Finanzprodukte, für eine vernünftige Steuererklärung, ja, für die Reduktion von Privilegien. Wir haben für alles Lösungen und die künstliche Intelligenz hilft uns auch bei den Lösungen. Aber mit dem Mindset der Vergangenheit kriegen wir die gar nicht umgesetzt. Ich meine, gucken wir uns das Mindset der 5 Parteien an, wenn man sich jetzt auch mal die Parteiprogramme ansieht. Da betreffen vielleicht 20% unserer aktuellen Wirklichkeit. Alles andere ist Gequatsche drumherum. Wie die Bürgerinnen und Bürger überhaupt mitmachen können, frage ich mich. Natürlich hat man immer noch, und jetzt kommt's, so geht's mir selber, trotzdem wähle ich noch. Aber es ist dann natürlich immer die Wahl des kleinsten Übels, etc. Oder andere, die mittlerweile wählen, ich würde mal sagen, die liegen mit Sicherheit bei 20%, die nur wählen, wie auch in Amerika, gegen etwas. Also ich gehe zur Wahl, um eine demokratische Gestaltungstugend umzusetzen. Die kehre ich aber schon ins Gegenteil um, sondern will dauernd den Leuten nur in die Hacken treten, ja, und wähle dann diejenigen, die das System destabilisieren wollen. Ja? In der Demokratie ist ja das, wenn mit legalen Mitteln sogar erlaubt. Wie wunderbar.
Gerade in freiheitlichen Gesellschaften haben wir ja genau diese Phänomene. Das ist ja das Bedrückende eigentlich, dass wir eine Gesellschaftsform haben, die alle partizipieren lässt, aber manche nutzen diese Dinge dann eben aus zum Schaden der Gesellschaft.
Wunderbar. Also horrorhaft, ja. Aber wie Sie sagen, weil es ist die dritte Paradoxie, die wir jetzt feststellen. Ja? Mit den Mitteln der Demokratie zerstören wir sie. Wie beknackt muss ich sein, um ein solches Motto, es sei denn, ich möchte in autokratischen Systemen leben, es sei denn, ich möchte nur in einer Volksgruppe unterwegs sein, alles kann sich jeder für sich selbst ausdenken, nur irreal, weil dann kann ich auf die Galapagos-Inseln ziehen, dann kann ich das mit Salamandern und seltenen Vogelarten ausleben. Ja. Es ist verrückt, ja, aber natürlich sind wir, die meisten von uns, wirklich täglich beschäftigt. Und deshalb haben wir ja auch Parteien oder Institutionen oder auch Firmen, die eigentlich für uns diese Wirklichkeit konstituieren sollen. Und das ist offensichtlich extrem schwierig geworden, weil meiner Ansicht nach dieses herrschende Mindset, also auch jetzt nehmen wir den Bereich Politik, die Lösungen, die da sind, werden ja gar nicht umgesetzt.
Eben.
Warum? Weil wenn ich eine Lösung finde, zum Beispiel für eine gerechte Besteuerung auf dem berühmten Bierdeckel. Dann habe ich so unendlich viele Gruppen der Gesellschaft, die das völlig anders interpretieren. Die Vermögenden interpretieren es so. Die Banker interpretieren es so. Die Steueranwälte, Notare und Wirtschaftsbetriebe, die eine maßgebliche Rolle spielen, also Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die alle interpretieren wir unsere Dinge in unserem Interessenfokus. Dann kommt die katholische und die evangelische Kirche, die aus sozialer Perspektive das betrachtet. Dann kommen die Gewerkschaften, dann kommt Oxfam-Institutionen, die ohnehin vielleicht auch zu Recht eine kritische Einstellung haben. Und am Ende haben wir eine Lösung, die zum Beispiel KI-mäßig auch objektiv hergestellt werden kann. Also wie können wir Steuerlöcher, braucht man nur bei ChatGPT banalerweise, ich habe ja noch dieses Fach Vermögensforschung, damit spielen wir dauernd, aber auch mit anderen Technologien. Für alles gibt es Lösungen. Ja. Und ich bin auch sicher, um das vielleicht mal anzudeuten, dass mit der totalen Transparenz, die ja kommen wird, auch mit quantenmechanischen Möglichkeiten, eine Steuerhinterziehung in 10 Jahren völlig ausgeschlossen ist. Geht gar nicht mehr. Es ist ja alles digital. Es sei denn, man vergräbt etwas im Wald. Das wird natürlich immer noch gehen, wenn der Wald nicht gerodet wird, weil er so Schädlingsbefall hat.
Sie haben eben gesagt, diese beiden Dinge, also Beharrung einerseits, Anpassung andererseits, das fand ich ganz interessant, kriegt man zusammen, aber nur mit ganz viel Aufwand. Kann man sagen, dass der ökonomische Begriff der Transaktionskosten da eine Rolle spielt? Also wir müssen immer mehr aufwenden sozusagen, um diese beiden Dinge noch zusammenzukriegen, also das Festhalten an bestimmten Dingen und das Anpassen auf der anderen Seite?
Die Transaktionskosten ist für mich ein Schlüsselbegriff, weil die uns das Rückgrat brechen. Diese Gezwungenheit, auch viele Dinge zu tabuisieren, Lösungen zu verlagern oder nicht umzusetzen, wie beim demografischen Wandel. Hätten wir vor 50 Jahren gesagt, pass auf, vor 40, unsere Entwicklung ist so, da müssen wir tatsächlich jetzt alle mal eine halbe Stunde länger arbeiten. Das wäre ja auch ein Aufruhr geworden, ja, weil jetzt sind es nicht eine halbe Stunde, sondern objektiv mindestens 4-5 Jahre. Dass wir jetzt 4-5 Jahre länger arbeiten müssen, trotzdem reden viele Parteien über Mütterrente mit 63. Und wenn ich sage, das ist absoluter Schwachsinn, dann rede ich überhaupt nicht gegen Mütter. Ja. Aber so wird es denn politisch verkauft. Das sind alles Teile von Transaktionskosten. Lösungsverhinderungsmechanismen, auch auf sprachlicher Ebene. Ja. Der Einzige, der jetzt Transaktionskosten auf null reduziert, ist scheinbar der Trump. Ja. Weil der droht mit Dingen und hat Wirkungen, ohne Kosten. Ja. Der sagt, ich besetze jetzt Grönland und die Welt fällt aus den Angeln. Der spricht von 50%, am Ende wäre es dann 15 oder was auch immer, oder räumt die wieder ab. Aber aktiviert Ängste, das ist nämlich jetzt nicht German-Angst, ja, sondern jetzt haben wir Global-Angst.
Insofern verlagert er die Transaktionskosten auf andere. Also er erzeugt schon welche, aber für andere.
Das ist der Punkt. Aber nur mit Spucke, nur mit Sprache. So sehr ich diesen Mann missachte, ja, in seinem Humanverhalten und in dieser nicht vorhandenen Folgenabschätzung. Was er mit dem Einfrieren der humanitären Mittel, die Amerika dankenswerterweise, Amerika hat ja Jahrzehnte heroisch agiert, nicht nur uns den Arsch gerettet, ja, und deshalb ist die Dankbarkeit auch okay, aber irgendwo endet die Dankbarkeit, ja. Das sind alles Fußfesseln, gerade in Deutschland. Wir sind so gebunden an unsere eigene junge Geschichte, wir sind überhaupt nicht frei. Das heißt, wir produzieren ohne Ende Transaktionskosten. Für mich sind auch der Gedanke, Pakete abzuwerfen, ist menschlich wunderbar. Aber wenn man weiß, dass die Wirkung nicht effektiv ist und dass dabei die Schwächeren noch unter die Räder kommen, ja, das ist ja irre. Wie kann ich das machen?
Ja, man romantisiert in dem Fall, glaube ich, wieder die Vergangenheit, Berliner Luftbrücke und was da bei manchen noch so mitschwingt. Und das ist, glaube ich, wieder das, was Sie eben sagten, so der Wunsch nach der heilen Welt der Vergangenheit, die es ja eigentlich auch nie gab.
Absolut. Und die Jungen jetzt gar nicht kennen.
Genau.
Sie sind zwar in Anführungszeichen mit hoher Wertschätzung die Produkte dieser Welt ihrer Eltern, ja. Ja, und sind insofern auch Nutznießer. Natürlich hier geboren zu werden, ist schon besser als, ich will jetzt keine Ländernamen nennen. Ja. Naja. So, und das hat natürlich eine Verpflichtung weltweit den Leidenden gegenüber. Das sehe ich auch so. Aber wenn die Leidbekämpfung sozusagen als Instrument der Ablenkung vom eigentlichen Thema instrumentalisiert wird, und das findet überall statt, dann und diese Verlagerung ist natürlich auch eine zeitliche Verzögerung. Wir handeln immer zu spät. Demografischer Wandel, Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Und jetzt reden wir nicht nur von Transaktionskosten, jetzt reden wir von Investmententscheidungen, die sowas von falsch sind, ja, und eben auch die Prävention völlig außen vor lassen. Digitalisierung haben wir verpennt. KI verpennen wir. Jetzt politisch, muss ich sagen, weil wir haben Max-Planck-Institute, in Bochum haben wir Robotik und so weiter, weltweit führend. Das ist ja kein deutsches Phänomen, wir sind ja nicht plötzlich verdummt. Ja.
Ja.
Wir werden verdummt. Ja, da
oder lassen wir uns verdummen, wenn ich das einfügen darf. Denn ich, ja. Und das ist noch eine Paradoxie für mich. Auf der einen Seite, viele Menschen nutzen ja auch die KI schon als, sagen wir mal, Kurator in ihrem Leben. Ganz, ganz wertfrei beschrieben, ob man das will oder nicht. Auf der anderen Seite stellen wir ja auch in Umfragen fest, was Technikoffenheit angeht oder eben Technikskepsis. Verhalten sich Menschen ganz anders. Also auf der einen Seite nutzen sie diese Dinge sehr stark, auf der anderen Seite sprechen sie sich gegen den Einsatz von bestimmten Techniken aus. Erleben Sie oder können Sie diese Ergebnisse auch aus Ihren Umfragen herausfiltern?
100% bestätigen auf allen Niveaus, auf allen menschlichen Niveaus und Ebenen. Also nehmen wir zwei Extrembeispiele, Familienunternehmer, Unternehmerinnen, leider gibt es ja weniger immer noch, aber die eben jetzt 30, 40, 50 Jahre hoch erfolgreich waren, auch Subsistenzmöglichkeiten für die Enkel erwirtschaftet haben, ja, also fantastisch gelungene Leben. Aber die kommen natürlich aus einem absoluten Kontroll- und Hierarchiebewusstsein, vor allen Dingen Kontrollbewusstsein.
Mhm.
Und jetzt müssen wir mit einer KI umgehen, die man gar nicht weiß, wie die funktioniert. Wo man auch gar nicht mal die richtigen Algorithmen. Und dann kommt der Enkel, der da super fit ist und sagt dem Opa, dem Raumpatriarch, pass mal auf, der ist ganz anders, als du denkst. Das ist ja schon eine persönliche Verletzung.
Mhm. Mhm.
Der kann trotzdem stolz sein. Ja. Mhm. Aber er kann damit gar nicht umgehen. Das will er aber nicht dokumentieren.
Mhm.
Und wieder sind wir in einem tiefen Loch der Paradoxie. Ja. Und das ist der Zustand. Wer verdrängt, kommt in Widersprüchlichkeiten. Und die Widersprüchlichkeit führt natürlich auch zu einem medialen Klima, weil diese Widersprüchlichkeit ist ja auch in den Medien, die ja ganz zentral sind. Also die öffentlich-rechtlichen Medien, man muss ja sehen, selbst Qualitätsjournalismus hat natürlich im weiteren Sinne einen subjektiven Ansatz.
Klar.
Und der hat auch damit zu tun, zu welchem Zeitungskonglomerat ich gehöre, ja, ob ich bestimmte Dinge mag oder nicht. Wir tun so, als kämen wir aus der heilsten aller Welten. Und jetzt käme die KI als finale Bedrohung und würde uns entmündigen. Und das erleben wir auch als traumatisch. Benutzen die aber gleichzeitig immer hemmungsloser, ja. Tatsache ist, die heile Welt hat es nie gegeben. Im Gegenteil, wir kommen aus barbarischen Zeiten und wir sehen aber eine deutliche Entwicklung immer weiter nach oben. Jetzt haben wir für unsere Schwächen Technologien erfunden, für unsere Schwächen. Ja, die Bürokratie, die killt uns. Also ist das mit Apps und Software und Hardware viel besser lösbar. Ja, leider kann auch eine bestimmte KI den Brustkrebs besser erkennen und Millionen Bilder bei allen Erkrankungen auslesen. Das ist doch wunderbar. Ja. Und wenn wir jetzt immer wieder anführen, ja, aber die kann sich auch vertun. Ich erinnere mich an den ersten Google-Unfall mit dem Tesla-Unfall. Ja.
Mhm.
Also wir fahren alle paar Minuten vor irgendetwas und haben tausende Tote. Und da ist eine Technologie gerade am Anfang, im Pubertätsalter, und da passiert etwas. Ja, wie das dann philosophisch, mental und ethisch ausgehebelt wird, ist schier verrückt. Das darf nicht passieren, sowas wollen wir nicht. Aber Tatsache ist, dass ein Verkehrssystem, was zentral geleitet wird, wo in gefährlichen Situationen die sozusagen menschliche Emotionalität reduziert wird und der Abstand zu Autos reduziert werden kann, wird uns ein viel sicheres Fahren erlauben.
Da haben wir aber
für eine Autonation ist natürlich, und für Baden-Württemberg ist natürlich die Vorstellung, dass man nicht mehr Auto fährt, ja, und die Autos anders produziert werden, kann ich total verstehen. Horrorhaft. Also dazu habe ich tausende Gespräche geführt, ja, auch.
Klar, aber ist das nicht genau auch wieder eine Paradoxie, dass wir auf der einen Seite immer alle pauschal schimpfen auf die viele Bürokratie, wir wollen die eindämmen und. Wenn aber irgendwelche Missstände auftauchen, wird schnell nach dem Staat, nach der Politik, nach der Regulierung gerufen, die auch bei KI denken wir an den entsprechenden Act in Europa, Leitplanken, Geländer oder wie man es auch immer nennt, schaffen sollen. Weckt das nicht auch, und in Corona haben wir ja auch jedes Problem mit sehr viel Geld zugeschüttet, wiegt das aber nicht die Menschen auch in falscher Sicherheit, erzeugt so ein bequemes Gefühl nach dem Motto, du musst dich nicht selbst kümmern. Ist das nicht auch ein Zug in unserer Gesellschaft?
Ja, was soll ich sagen, brillant beobachtet. Würden wir jetzt als KI-Avatar den hochverdienten Immanuel Kant hinzunehmen, ja, und all seine Texte, würde er natürlich die große Gefahr der Entmündigung, die würde er als wahrscheinlich eine große Angst auch artikulieren. Wir sind entmündigt, obwohl wir immer handlungsfähiger wären. Ja. Wir produzieren immer mehr, wir bekommen immer mehr Informationen und wir hören überhaupt nicht mehr zu. Ja. Wir sind permanent auf Sendung, aber nicht auf Empfang. Das bedeutet, vom Dalai Lama bis zu jedem Ethiker, ein Mangel an Empathie. Aber so viel Empathie für die Milliarden Leidenden, die es auf der Welt gibt, kann kein Mensch aufbringen. Ja. Auch paradox. Ja. Dann gibt es auch eine Industrie, die dazu dann Spenden sammelt und so weiter. Ja, also wir müssen ja irgendwie den roten Faden. Die Paradoxie, das Widersprüchliche wird immer erzeugt. Und das ist nicht meine Forschung, sondern von großen Historikern, die ja, da würde ich jetzt auch den Harari hinzunehmen, ja, und Nexus und seine Bücher, obwohl ich seine KI-Einschätzung nicht teile. Aber was ich teile, ist, dass eine bestimmte Form der gesellschaftlichen Hochentwicklung tatsächlich zu einer bestimmten Amoralisierung führt und zu einer Maßlosigkeit, die dann zerstörend ist. Ja. Und in diesem Drang jetzt, dass die Unzufriedenheit wächst, obwohl die Möglichkeiten auch wachsen, das ist zentral, ist der Raum für autokratische Maßnahmen. In westlichen Demokratien, in Europa, in aller Welt und natürlich auch zentral, das wahrscheinlich historisch irgendwann wirksamste Beispiel, Amerika. Ja. Also die Wiege der Demokratie in gewisser Weise, oder zumindest wenn man Emerson und all das liest, wie das begonnen hat, ist ja fantastisch, die Idee, unabhängig davon, wie die da übernommen haben. Ja, das war ja Vernichtungsfeldzug, um das Maximum an Negativität, um das Maximum an Positivität aufzubauen. Auch da, die Paradoxie ist nichts Neues.
Ja. Aber lassen Sie uns doch vielleicht dann konstruktiv nochmal fragen, wie gehen wir damit um, um nicht unterzugehen, sozusagen. Also wie kann man mehr, ich sag jetzt mal, Bewältigungskompetenz aufbauen? Wie kann man mit der größer werdenden Unsicherheit im Umfeld umgehen? Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Aus der Zukunft lernen. Wie kann man das denn?
Indem wir, also früher oder über Jahrhunderte, hat es ja einen Transaktionsmechanismus gegeben, der Bildung heißt und hieß. Ich glaube, dass dieses Element im Moment völlig versagt. Nicht willentlich und nicht ein Vorwurf an Lehrerinnen und Lehrer und uns, Professoren und Wesse Tolf, sondern indem früher gesammelte gemeinsame Erkenntnisse sozusagen in Schulbuchform oder vermittelt wurden, in Ausbildung und dann auch zu einem gemeinsamen kulturellen Muster wurden. Damals hatten wir die Zeit. Heute kann die Schule nur hinterherhinken. Das heißt, die meisten Bildungsinhalte, bis jetzt auf technische Fähigkeiten, Mathematik, Physik, extrem wichtig, ja, sind natürlich Dinge, die in der Wirklichkeit schon längst überholt sind. Bei Corona haben wir es ja auch gesehen, ja, wie plötzlich die Unfähigkeit, da mit Zoom und all den Dingen umzugehen oder auch digitale Elemente hinzuzunehmen. Da waren wir plötzlich in der historisch größten Paradoxie für mich, nämlich das neue Generationenverhältnis. Wir haben heute Kinder mit 6, 7, 8, 9 Jahren, die ihren Großeltern, Urgroßeltern und vielen auch den Eltern technisch total überlegen sind. Allein das ist ja die größte Revolution des Erziehungssystems. Wenn ich vor jemand sitze, der in einigen Dingen mehr Ahnung hat als ich, da kann ich ja nicht mehr die hierarchische Oberlehrernummer spielen. Kommt ja gar nicht an. Also auch da, die Paradoxie ist ein Zustand, der durch die technische Beschleunigung entstanden ist. Und jetzt kommt's, wir sind im Moment nicht bereit zu adaptieren, zu synchronisieren, uns auf diesen Stand zu bringen. Wir fliegen ein unfassbares Flugzeug mit Führerschein 3. Ja. Und es ist gefährlich. Gleichzeitig entwickeln wir Dinge exponentiell, macht der Mensch nämlich, mit Maschinen, die neue Lösungen präsentieren. Mhm. Ich meine, im großen Sinne planen, da ist auch so ein Typ wie Musk, der ist ja auch die Inkarnation des Paradoxen, weil er gleichzeitig den Planeten weiterbringt als die meisten, gleichzeitig in unserem menschlichen Sinne sich aber natürlich verhält wie seltsam. Früher wäre es nicht möglich gewesen. Ein Politiker, ein seriöser Politiker wäre direkt verschwunden, der wäre abberufen worden von der eigenen Partei. Heute dürsten die meisten in Deutschland nach solchen, man sah es bei den Grünen und auch bei den Linken, Leute, die da richtig auf die Kacke hauen, die haben auch einen Effekt. Ja, ob der Inhalt stimmt, ist völlig uninteressant. Also wir sind auch in einem Medienzeitalter. Das, aber Sie fragen ja nach der Lösung.
Ja, genau. Und wie kann man aus der Zukunft lernen? Aus der Vergangenheit, Stichwort Fahrtabhängigkeit, das würde mir noch einleuchten. Aber da wir die Zukunft ja gar nicht kennen, wir können uns Narrative bauen. Aber wie können wir aus der Zukunft lernen?
Das ist super. Das ist jetzt mein tägliches Bühnenprogramm, muss ich ja schon fast sagen, weil ich zwei, dreimal die Woche da irgendwo auf einer Bühne stehe. Ja, hätte ich mir auch nicht gedacht, nicht auch zwingend gewünscht, aber es ist jetzt nun mal so. Und meistens hat das mit aus der Zukunft lernen zu tun. Wir kennen die Zukunft. Das ist die wichtige Erkenntnis.
Inwiefern?
Wir haben eben ein Beispiel gehabt, den demografischen Wandel.
Okay.
Mhm. Die Bedingungen, die quantitativen und qualitativen Bedingungen kennen wir seit 70 Jahren. Einzelne Effekte kennen wir nicht. Aber die Tendenz, wir wissen seit 50 Jahren, wie viel Babyboomerinnen und Babyboomer in Rente gehen. Mit dieser gesicherten Erkenntnis wussten wir vor 50 Jahren, was das für den Arbeitsmarkt bedeutet, was das für die Rentenfinanzierung bedeutet, was das für die folgenden Generationen bedeutet. En Detail, aus der Zukunft lernen, wir kannten sie. Ökologie, wir beide, ganz schönes Wachstum, Club of Rome, Klimawandel. Nicht im Endeffekt. Wir konnten das Ahrtal und bestimmte andere Dinge nicht voraussetzen. Aber die meisten Dinge sind vorausgesagt worden. Präzise, da sind wir schon fast bei Heisenberg, unscharfe Relation, haben es die Science-Fiction-Autoren vorausgesagt, was kommt. Ist ja irre, wenn man die Literatur liest. Der Begriff von Meta, von Facebook und Meta, kommt ja von Metaversum. Und Metaversum ist ein Roman von Stevenson, wo Zuckerberg auch zugibt, dass er es da entnommen hat. Also die Fantasie kennt die Zukunft ganz genau. Ob es denn so kommt im Einzelnen oder nicht. Und wenn bei George Lucas das Handy vor Jahrzehnten eben ein Knochen eines Bären war, aber er hielt es am Ohr wie ein Telefonhörer. Ja? So, also wir kennen die Zukunft. Jetzt gehen wir aber auf KI, das ist ja alles neu und etc. Nee, Marvin Minsky, Mentopolis, werden Sie kennen. 1956, also vor unserer Geburt, ja, war KI in Dartmouth College schon Grund für riesige Konferenzen. Ja, und wenn man sich Asimov, Literaten ankennt und so weiter, bekannt. Auch die Möglichkeit einer Singularität, die wird schon seit Jahrhunderten besprochen von klugen Leuten. Dass es wahrscheinlich irgendwann eine Möglichkeit gibt, dass wir mit unserer Intelligenz, die nämlich fantastisch ist, Dinge bauen, ja, die dann leistungsfähiger sind als wir. Jetzt streitet man sich, wann der Punkt der Singularität dann kommt. Ray Kurzweil sagt Ray 29, früher hat er gesagt 46 und so weiter. Der wird immer älter, der muss ja seine Produkte verkaufen, also zieht das
immer. Aber der möchte gerne, wenn ich es richtig verstanden habe, KI mit unserem Gehirn verdrahten.
Absolut. Das ist ja auch eine Firma Neuralink von Elon Musk.
Die wieder wirtschaftliche Interessen hat. Ganz nüchtern.
Wirtschaftliche Interessen hat, aber die Sache ist ja die. Wir beide reden jetzt und sind an Computer angeschlossen. Ja. Das heißt, zu allem, was wir reden, haben wir eine zweite Stimme oder das ist schon in unsere neuronale synaptische Vernetzung eingebaut, auch alle historischen Hintergründe. Ja, das ist ja Irrsinn. Ja. Also natürlich haben wir eine andere Kompetenz, ein anderes Sprachniveau. Was von uns dann noch ist und von der Synthese sind alles Fragen. Aber wir tun es mit dem Mobiltelefon, ja, und wir tun es mit, das wandert ja auch irgendwann in den Kopf.
Ja, das
also
stimmt.
Das haben wir bei Tom Cruise ja schon gesehen, ja, das
stimmt.
Und was ist jetzt in Zürich, das habe ich selber gesehen, und in zwei anderen Städten in Südamerika, wenn man weiß, wo die Leute einbrechen. Also in Südamerika kann man das, ist zu viel. Ja, man kann da nicht präventiv arbeiten. Aber das ist ja irre. Das ist die Technologie, die das machen kann. Und jetzt kommt der Punkt vielleicht, weil wir wollen ja auf die Lösung zustreben. Wir kommen immer zu spät jetzt. Wir haben zu viele Probleme. Die Lösungen fallen unseren Interessen-Piranhas, der auch ja in uns drin steckt, zum Opfer. Und deshalb erhöhen wir maximal die Transaktionskosten und damit sind wir in der Irrationalität gelandet. Und deshalb ist heute jeder, ist die Wahrheit ausverkauft, die Objektivität gibt es nicht mehr und deshalb kann ein Trump quatschen. Jeder kann ja in seinen sozialen Netzwerken, die ich damit nicht diffamieren will, ja, aber jeder kann heute seine Gruppe finden. Und je absurder ich bin, oftmals in Korrelation zu der Schwierigkeit der Lebensführung, umso absurder mache ich denn die Vorwürfe. Und die preiswerteste Maßnahme, sozusagen die private Psychoanalyse, ist immer Hass. Ja. Also Hass ist so kostenlos und so wunderbar, weil die Schuld liegt immer bei den anderen. Und ich werde mit Sicherheit Influencer oder Follower finden, die mich in meiner absurden These, gibt natürlich tolle Follower, tolle Influencer, gar keine Frage. Das ist alles, aber die Paradoxien häufen sich und das müssen wir ändern. Aber wo liegt der Fehler? Weil wer uns jetzt zuhört, der sieht ja gar keine, nur im Gegenteil.
Welche Lösung? Das würde mich noch sehr interessieren, wenn Sie sich mit Unternehmern unterhalten und die sagen, verstehe ich alles, teile ich auch, was kann ich anders machen als Unternehmer?
Ja. Die Frage, die wichtigste Frage meiner Ansicht nach ist, wo ist das Problem beheimatet? Ich kann ja nichts lösen, weil ich nicht weiß, wo es herkommt. Und das ist für mich relativ einfach. Im Gehirn. In unserem Gehirn. Wenn man sich damit beschäftigt, wie das Gehirn arbeitet. Wenn man sieht, wie ein Hirn sozusagen unhierarchisch, neuronal, synaptisch arbeitet. Ja, wenn man dort sieht, dass das Gehirn keine Überforderung mag. Eine Überforderung führt zu Erkrankungen, führt zu Einschränkung der Wahrnehmung. Und führt dann zu ganz brachialen Haltungen. Ja, warum fährt ein Professor, Chefarzt plötzlich in einer geschlossenen Ortschaft mit 120? Ja, sein Kind hat den Unfall. Kommt die Erklärung hinzu, versteht man den Zusammenhang. Ändert aber nichts an der Rechtslage, ändert nichts an Ethik. Also Sie sehen, problematisch. Das Hirn reagiert sofort, spontan, ja. Und das ist auch die Auswirkung jetzt von Nichtverständnis, von Überforderung, von zu vielen Krisen. Die Hirne alle, auch von Nobelpreisträgern, tillen. Wir haben keinen Überblick mehr. Der ist nicht mehr erzeugbar. Das heißt, wir haben in gewisser Weise den Überblick verloren als Einzelgehirn. Leonardo da Vinci, große Überblicke, ist ja heute nicht mehr möglich. All das müsste uns zwingend dazu bringen, dass wir vielleicht selber ein bisschen mehr agieren wie Gehirne, nämlich total kooperativ. Alle Leistungen des Menschen sind in gewisser Weise Teamarbeit. Die Geschichte des Menschen ist eine Teamarbeit. Ja. Und genau das Gegenteil erleben wir gerade. Vereinzelung.
Ja. Jeder auf seiner Baustelle. Auch gerade bei jungen Leuten.
Absolut. Bei jungen Leuten Isolation. Die Isolation wird kompensiert durch die Suche nach bestimmten Gruppen, mit denen ich mein Schicksal teile oder meine negative Einstellung teile und sie damit verstärke. Ja. Und das ist, große Soziologen, ich will keine Namen nennen, sagen ja, dass die Zerrüttung in Deutschland gar nicht so groß ist. Ja, also ich würde sagen, wir haben eine neuronale Zerrüttung, die spektakulär ist. Das kann Ihnen jeder Psychoanalytiker sagen. Und wenn ich was fühle in mir, was nicht geht, und ich möchte einen Termin beim Analytiker haben, dann muss ich 6 Monate warten. Das ist ja für mich Suiziderzeugung. Ja, wie kann das System, kann er wirklich nicht rundlaufen? Und ich glaube, da liegt tatsächlich, und jetzt wirkt auf dieses euphorisierte, irritierte, weitwunde Gehirn bei uns allen, kommen jetzt obendrauf diese Nachrichten. Und dann kommen Politiker, die nachweislich immer das Gleiche erzählen, immer nur versprechen und kaum Lösungen bringen. Und ihre negativen Folgeerscheinungen uns auch als eine Leistung verkaufen. Da machen die Jungen gar nicht mehr mit. Die hören gar nicht mehr zu. Mhm. Ich habe selber noch einen 18-Jährigen. Mhm. Ja, nicht erträglich. Und jetzt jedes Milieu, ja, hört auf diese Sprache. Ja, viele Milieus bestehen es gar nicht. Ja. Was ist Politik? Die suchen sich jetzt auch daraus, was sie brauchen. Aber eine Glaubwürdigkeit ist keine da. Und dann kommen die Konzerne. Und dann kommen die Anfeindungen. Und dann kommen andere Länder. Und dann kommt die EU. Ja, also
alles,
es ja. ist gut. Wir haben ja etwas entwickelt. Ist auch, um uns geht's gar nicht. Tausende Leute machen das. Wir kommen, sind an dem Punkt, wo sich der Einzelne und die Einzelne jedes Alter mit der eigenen Zukunft beschäftigen muss. Ob ich eine Ausbildung habe, studiert habe, spielt überhaupt keine Rolle. Aber wenn wir jetzt nicht das Selbstdenken, das von Kant gefeierte Selbstdenken, was uns jetzt systemisch genommen wird, aber das liegt an uns, ob wir es uns nehmen lassen, weil natürlich ist die Technologie etwas Großartiges, aber ich muss wissen. Ich muss wissen. Deshalb ist für mich das Gehirn und die Diskussion über das Gehirn und die Verankerung von neuronalen Prozessen in allen Milieus, in Volkshochschulen, in Universitäten, in Kindergärten, dass man das erklärt. Weil wir haben viel mehr Einfluss darauf, wie wir fühlen und denken, wenn wir das verstehen. Das ist für mich die Grundbasis. Wir haben einen Zukunftskompass entwickelt zum Beispiel. Wenn wir beide den machen, stelle ich Ihnen 30 Fragen, die kann man natürlich auch digital selber machen, die alle erst in 10 Jahren beginnen. Mhm. Weil es geht darum, die eigene Fantasiemöglichkeit. Und das gilt auch für Leute, die wenig Geld haben. Ja, ja, das ist ja ganz wichtig. Es kann ja kein Exklusivprojekt sein.
Ja.
Und da bin ich am Ende, um die gesamtgesellschaftliche Lösung oder eine neue Friedfertigkeit einzubauen, gibt es nur eine Maßnahme, die, glaube ich, alle verstehen. Die Armen in die Mittelschicht befördern. Mhm. Radikal ist das eine Aufgabe. Das wird so derartig falsch eingeschätzt. Auch da wieder Paradox. Die Chinesen haben die größte Aktion in dieser Hinsicht gemacht, in der Geschichte und weltweit. Man streitet sich, wie groß, aber zwischen 600 und 800 Millionen Menschen aus der Armut in die Mittelschicht. Deshalb ist China da, wo es ist. Würden wir jetzt in Deutschland mit dieser elenden Ausländerdiskussion, die unterhalb aller Gürtellinien stattfindet, die sowas von effizienzlos ist, die politisch total instrumentalisiert wird, wirklich auf einem primitivsten Niveau, da muss man sich schämen, würden wir das unter dem Aspekt sehen, dass man so schnell wie möglich Menschen in gelingendes Leben integriert. Mhm. Dazu gehört unter Umständen auch die Entscheidung, tatsächlich zu sagen, Zuwanderung an der Stelle ohne Vorprüfungen müssen wir beenden.
Ja. Ich muss noch mal auf die einzelwirtschaftliche Ebene zurückkommen. Bitte, ja. Das, was Sie richtigerweise aus meiner Sicht eben auch mit auf die Zukunft vorbereiten, aus Ihr Lernen formuliert haben, ist das wirklich was ganz anderes als das, was wir unter Szenariotechnik schon ganz lange kennen?
Meiner Ansicht nach ja. Einmal neuronal, weil Szenariotechniken sind unterschiedliche Wahrscheinlichkeitsberechnungen, was kommen könnte, aber immer ausgehend vom Status quo.
Ja? Sie wollen noch freier denken sozusagen.
Die Dinge, die uns jetzt dominieren, innerhalb von 15 Jahren, sind alle nicht aus Szenariotechniken entstanden, sondern aus radikaler Fantasie und teilweise auch aus Größenwahn.
Mhm.
und okay. teilweise auch als Abfallprodukte, weil die Google-Brüder mit Immunerkrankungen, wie ich gehört habe, ja, deren ganzes Ansinnen war ja, die Medizin und Gesundheit zu revolutionieren. Was denn kam, waren Abfallprodukte. Facebook, das Gleiche, das war ja ein studentisches Netzwerk. Ja.
Ja.
Und dann haben die sozusagen weit über Szenariotechniken hinaus, weil es gar nicht berechenbar ist, sich überlegt, ganze Märkte zu simulieren. Und da ist ja die Plattform entstanden. Heute ist eine Plattform, das sehen wir jetzt vielleicht für uns alle nachvollziehbar. Also eine Plattform war Google. Eine Plattform ist Facebook. Eine Plattform ist Amazon. Die dominieren tausende Geschäftsbereiche. Ja, und jetzt kann ChatGPT bald uns ja alles anbieten. Was soll ich heute essen? Wie kann ich gesund leben? Also das kann bald eine Plattform oberhalb der anderen Plattform werden.
Also eine Meta-Plattform.
Eine Meta-Plattform. Weil Sie sehen ja jetzt schon, Google ist out. Also Google ist ja viel zu mühsam. Die ändern jetzt gerade ihr Programm.
Genau.
Die folgen also dem, der sie angegriffen hat. Ja. Und wir haben gesehen, ChatGPT ist ganz schnell weg vom Fenster, wie die Chinesen, dieser chinesische junge Mann da, plötzlich mit der anderen Software kam. Die ökologischer ist, die preiswerter ist und so weiter. Also keiner von den Großen kann sich sicher sein. Und jetzt kommt die nächste Paradoxie. Während wir nach Regulation schreien, während die Politik in Europa alles sozusagen absichern will, in dieser alten Sicherheitslogik, macht der Trump und andere und selbst der argentinische Präsident sagen alles Scheiße, macht was ihr wollt, in völliger Freiheit, weil nur dann können wir exponentielle Schritte machen.
Zwei letzte Fragen. Unsere Studierenden stehen bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Wenn Sie alles zusammenbinden, welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich in der Zukunft, in der Praxis zu behaupten?
Erstmal die Flexibilität und das auch ein bisschen üben. Das kann man wirklich googeln und in 1000 wunderbaren Büchern nachlesen, ja, wie man sich diese geistige Flexibilität ermöglicht, erarbeitet, erhält. Weil man muss damit rechnen, dass den Beruf, den ich wähle, nur der ein paar Jahre Wirkung zeigt. Es gibt auch nicht mehr den singulären Beruf, sondern das sind Mischungen von ganz vielen. Dann kann man auch, da gibt es tausende Möglichkeiten, sich die Berufe der Zukunft mal angucken, die jetzt wahrscheinlich sind. Wir kennen die Zukunft. Ja. Und dann sehe ich da 30 verschiedene Berufskonglomerate und dann muss ich gucken, wofür fühle ich mich geeignet. Und dann, glaube ich, für alle Studentinnen und Studenten und für alle Schüler ist es wichtig, das Wichtigste, die neue Sprache zu erlernen. Und die neue Sprache heißt nicht nur Prompten und diese technischen Mittel zu beherrschen, das hat nichts mit Programmieren zu tun, das braucht man nicht, sondern man muss die Kombinationen kennen. Also wenn ich bei ChatGPT was mache, ich gehe immer vorher in Perplexity und andere, damit ich dann nicht auf diese Fehlerwuster reinfalle und so weiter. Aber es wird auch andere geben, es gibt ja jetzt schon Manus, dieses chinesische Ding, die machen alles. Gar keine Frage. Und dann bei diesen Dingen, die man wirklich ziemlich weit erforschen kann, um für sich selbst ein Bild zu gewinnen, dann sollte man sich erstmal die Zukunft in 10 Jahren ausmalen. Und zwar dann nicht szenariotechnisch, sondern radikal geträumt. Was will ich sein? Will ich Vorstandsvorsitzender von Meta werden? Ja. Möchte ich das elterliche Unternehmen übernehmen? Oder möchte ich eigentlich eine neue Form von Gärtnerei erfinden? Oder möchte ich auf dem Mars leben? Ja. Dann bin ich nicht Szenariotechnik unterwegs, sondern radikal. Und damit öffne ich natürlich auch neuronale Räume, weil ich sie denke. Das, was ich denke, und ist es noch so absurd, ist in meinem Kopf und ist damit auch in meiner Gedankenwelt. Da können wir uns unfassbar trainieren. Und dann muss ich aber noch zu guter Letzt, das ist alles einfach. Das kann ein 14-jähriges Mädchen aus Deutschland, aus Syrien etc. mit der richtigen Anleitung machen. Ja, diese gedanklichen Dinge. Die kosten auch nichts. Muss man auch mal wissen. Ja. So, aber was ich dann zwingend tun muss, ist mir doch durchaus vorzustellen, dass diese wunderbaren Tools, die wir haben, mir das Denken abnimmt. Und das ist biologisch und neurologisch gefährlich. Weil am Ende steht in unserem humanen Sinne Dummheit. Weil ganz einfach die Masse an synaptischen Verbindungen geringer wird und damit das Potenzial, die prospektive Potenz. Also bleibt es sicherlich, und jetzt bin ich am Banalen, was jeder Hausarzt erzählen kann, Sport machen, weil Sport direkte Auswirkungen auch aufs neuronale System hat, auf Cardio, ja. Sich gesund ernähren wird auch immer einfacher, ja. Nur im Moment haben wir wieder Transaktionskosten. Wir haben mehr Ernährungspäpste und Päpstinnen, wir haben mehr Alterspäpstinnen und Päpste, ja. Wir haben mehr KI-Lehrer als Nutzer, ja. Da muss man selber natürlich eine gewisse Kompetenz, und das ist für mich natürlich auch ein ongoing Studienfach.
Ja.
Medienkompetenz. Und jetzt kommt noch etwas. Die Universität und die Schule sind zwei Elemente, die nicht mehr zeitlich zugeordnet sind, sondern lebenslang funktionieren. Lernen wird wie atmen.
Letzter Punkt. Eigentlich gar keine Frage mehr, aber am Ende der Gespräche steht immer die Bitte um eine Satzergänzung. Und wenn es einen Satz gäbe, der würde, weil wir jetzt ja so viel über Wandel gesprochen haben, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie ergänzen?
Also Transformation bedeutet für mich die Notwendigkeit der ständigen Erneuerung, Selbsterneuerung meiner selbst. Ich habe jetzt ein Alter erreicht, wo meine Eltern schon alt waren und meine Großeltern im gleichen Alter uralt waren. Ja, da, und ich sehe, welche Energie man entfalten kann, welche Neugier man entfalten kann, ja, und welche Power man entfalten kann, auch. Und auch eine Fähigkeit hat, mit Niederlagen fertig zu werden, ganz wichtig. Aber es kann nicht immer nur aufwärts gehen. Also ich glaube, dass diese aus allem, was kommt, das Beste machen. Jetzt kommt's, auch aus dem Schlechten. Ich kenne auch Leute, die Krebs bekommen haben und daraus das Beste gemacht haben. Ich kenne jemanden, der eine schwerste Bluterkrankung, Lebensgefähr und so weiter. Darum geht's. Aber wenn ich mich von den Tsunamis erschlagen lasse, dann bin ich selber nicht mehr handlungsfähig. Das heißt, diese neue KI, die uns extrem hilft, die hat nur eine fundamentale Bedrohlichkeit, wenn wir selbst den Löffel abgeben. Ja. Und so lange spielt der Mensch auch noch eine entscheidende Rolle.
Dann, lieber Herr Druyen, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Morgen Ihren Puls fühlen durften. Und man hat überhaupt nicht gemerkt, dass er hochging. Bei vielen Themen, wie zum Beispiel dem radikalen Träumen. Das nehme ich mal mit in den Tag und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Einschätzung. Und ich wünsche Ihnen für Ihre wissenschaftliche Arbeit, aber auch persönlich alles, alles Gute. Und herzlichen Dank, dass wir heute mit Ihnen sprechen durften.